Der Friede Gottes sei mit euch. Liebe Gemeinde, schön, dass Sie da sind, sich durch den Schnee gekämpft haben. Wunderschön, Winterlandschaft, aber eine Hürde. Ich freue mich besonders, dass heute viele Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher da sind, denn wir werden Jörn Hilfrich, Professor Dr. Jörn Hilfrich, heute als Kirchenvorsteher verpflichten. Er war schon einmal Kirchenvorsteher und war die ganze Zeit da, als Diakoniebeauftragter in dem Gremium, aber ist nun für Anke Ludlage, die ausgeschieden ist, wie man so sagt, nachgerückt. Herzlichen Dank, dass du dich dazu bereit erklärst. Das werden wir im Laufe dieses Gottesdienstes tun. Wir nähern uns der Passionszeit, der Sonntag Sexagesime, ist der, den wir heute feiern. Und zugleich besinnen wir uns auf den ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Seit 10 Jahren feiern wir alle 2 Jahre, Ende Januar, Anfang Februar, hier den Kirchentag Sonntag für die Hannoversche Landeskirche, indem wir uns auf den Kirchentag einstimmen. Der war auch geplant, aber da sind so viele beteiligt, die anreisen müssten, dass wir gesagt haben, wir gedenken heute Vormittag, wir besinnen uns auf den ökumenischen Kirchentag, aber machen keinen Extragottesdienst. Er findet statt in Frankfurt, ja, aber rein digital. Das ist in der Geschichte des Kirchentages noch nie vorgekommen, natürlich nicht und auch nicht bei den beiden ökumenischen Kirchentagen, die es vorher gab. Ich danke euch Sängerinnen und Sängern, dass ihr heute den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Wir hören heute sehr viele Kompositionen von William Byrd. Er war der bedeutendste Komponist zu Zeiten von William Shakespeare. Seine Psalmen, Motetten und seine Madrigale gehören zu den bestangenommenen Kompositionen des 16. Jahrhunderts. Zudem schrieb er Orgel und Klavierwerke, eines haben wir schon gehört. Er war seit 1572 zusammen mit Thomas Tallis Organist der Chapel Royal in London. Als Zeichen unserer Verbundenheit mit dem Ökumenischen Kirchentag und all jenen Gemeinden, die heute den Kirchentagssonntag feiern, zünde ich nun die Osterkerze an. Thank you. Lasst uns beten. Gott, du führst uns zusammen und öffnest uns die Augen füreinander. Du lässt uns sehen, was längst da ist an Gemeinschaft. In deiner Nähe erleben wir, wie viel wir einander geben können. Worte wie Brot. Du machst uns erfinderisch im Teilen von dem, was da ist, an Erfahrung und an Hoffnung. Nimm uns die Angst, dass wir zu kurz kämen. Befreie uns von den Sorgen um uns selbst, die unsere Lebensfreude lähmen und uns hindern, zu hören, zu sehen und zu handeln. Mach uns reich in Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In der Stille bringen wir vor dich, was uns heute Morgen beschäftigt. Gott, du hörst und siehst uns. Dafür danken wir. Amen.
Der Text aus dem Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Lukas im 8. Kapitel und ist zugleich der Predigttext. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die. Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.
Halleluja, 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 Halleluja. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten und dein Licht auf meinem Wegen. Halleluja.
Liebe Gemeinde, Helle, eine Cousine meines Vaters, war im ersten Beruf Gärtnerin. Im letzten Jahr ist sie mit 93 Jahren gestorben. Und bei ihrer Beerdigung hörte ich das erste Mal, dass sie eine Ökoaktivistin war. In der Nachkriegszeit, als Hannover zerbombt war, es hier viele trostlose Flächen und Brachen gab, arbeitete sie dann für die Engländer, übersetzte und war Sekretärin und fuhr immer von Linden nach Kleefeld. Auf ihrem Weg warf sie selbstgemachte Samenkugeln, die auch Samenbomben genannt werden, auf diese Brachen und kriegszerstörten Flächen. Dabei hatte sie auch immer ein Fläschchen Wasser zum Gießen dabei. Und sie freute sich, wenn ihr Fahrradweg von blühenden Blumen und Kräutern gesäumt war. Und ihr Neffe erzählte mir dann, dass sie genau sagen konnte, für welches Grün in Hannover sie verantwortlich war. Liebe Gemeinde, wer einen Garten pflegt oder einen Balkon begrünt, weiß, dass Säen ein Zeichen von Hoffnung ist. Wir brauchen Geduld. Kresse ist eine kleine Ausnahme, aber ansonsten dauert es, bis das Saatgut aufgeht, wir die Keime und Pflanzen sehen können und noch viel länger, bis sie Frucht tragen. Gartenbaubetriebe und Landwirte sind Experten für Säen, Wachsen lassen und Ernten. In der letzten Woche war ich überrascht, als ich zur Kahlenberger Neustadt ging und dort riesengroße Trecker waren. Bauern demonstrierten dort zwischen dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium für Fairness, wie sie mir erklärten. Sie sagten, sie würden belangt für Verunreinigung von Gewässern und Böden, obwohl es nur einige schwarze Schafen seien und nicht die Landwirte pauschal. Zuvor hatten in den Wochen vorher Bauern vor den Discountern demonstriert mit ihren Treckern, um gegen das Preisdumping der Lebensmittel, vor allem Milch, Butter und Fleisch, aufzubegehren. Liebe Gemeinde, Niedersachsen ist ein Agrarland. Wir haben auch in unserer Landeskirche eine Pastorin, die für die Zusammenarbeit mit den Landwirten verantwortlich ist. Sie stammt selber von einem Hof und ist sehr anerkannt. Und in Niedersachsen ist etwas Großartiges gelungen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass ein Volksbegehren gab für die Artenvielfalt und den Schutz der Böden und Gewässer und so weiter. Ich habe mich auch daran beteiligt. Aber das Ergebnis, dass die Landwirte, das Landvolk und diese Initiative für das Volksbegehren am Ende zu einem niedersächsischen Gesetz und Regelungen geführt haben, dass man gemeinsam für den Erhalt der Schöpfung, wie wir das nennen, für die Artenvielfalt, für den Schutz von Boden, Gewässern und Wäldern eintritt, finde ich großartig und nicht gegeneinander. Und es wäre sehr beschämend, wenn dieses Gesetz jetzt nicht in Kraft treten kann, weil es die Bundesregierung verhindert. Saatgut. Ich denke, über Jahrhunderte haben die Menschen daran gearbeitet, dass es verbessert wurde. Und mittlerweile ist es so, dass die Vielfalt an Saatgut immer weniger wird. Brot für die Welt setzt sich ganz engagiert dafür ein, weltweit, dass sogenannte Saatzuchtbanken angelegt werden und gepflegt werden. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder und Kindeskinder von allem nur eine Sorte kennen. Für die Tiere und so weiter, die ganzen Auswirkungen will ich gar nicht erwähnen. In unserem Predigttext, der in einem bäuerlichen Umfeld spielt, hören wir, wie wichtig der Boden und die Wachstumsbedingungen sind, auf denen das Saatgut fällt. Das Saatgut ist in diesem Gleichnis das Wort Gottes. Und wie das Saatgut den Boden braucht, so braucht das Wort jemanden, der es liest oder hört und dann auch noch versteht. Lukas entfaltet, so finde ich, eine Kommunikationstheorie und erklärt uns, mit welchen Hindernissen das Wort Gottes rechnen muss. Und das kennen wir aus unserem ganz normalen Alltag. Wie schnell geschieht es, dass man sich missversteht, dass man einander ins Wort fällt, dass man nur halb zuhört, dass wir den Rest mit unseren eigenen Gedanken ergänzen, dass wir gar nicht zuhören, weil wir abgelenkt sind, oder dass wir das Gehörte umgehend wieder vergessen. Oder. Ich glaube, es gibt millionenfache Kommunikationsstörungen. Eine Übung aus meiner Seelsorgeausbildung fand ich damals anstrengend, aber auch sehr lehrreich. Das war das sogenannte Spiegeln. Wir saßen einander gegenüber und sollten einfach wiederholen, was der Kollege, die Kollegin gesagt hatte. Wiederholen, ich habe verstanden, dass du das und das möchtest, ohne zu werten und das Gesagte mit eigenen Kommentaren zu versehen. Eine sehr simple, aber doch sehr erfolgreiche Übung. Vielleicht kennen Sie diesen Klassiker von Loriot, ein Ehepaar, der Mann sitzt und die Frau sagt, was tust du? Und er sagt, ich tue nichts. Und sie bedrängt ihn mehr und mehr, du kannst doch nicht nichts tun. Einfach auszuhalten, zuzuhören, ist ganz schön schwer. Das Hören des Wortes Gottes bleibt nach biblischem Verständnis nicht ohne Folgen. Das prophetische, bewegende, das inspirierende Wort, die Worte in Bildern, Gleichnissen, Geschichten, Psalmen und anderem wirkt direkt und verändert uns. Es weckt Hoffnungen, Träume, Visionen und berührt unser Herz, wenn es denn verstanden wird. Und das, liebe Gemeinde, liegt nicht allein an uns, sondern an vielem anderen. Das beschreibt Lukas mit den Worten Jesu detailliert. Und es gibt Lebensphasen, da gelingt es uns nicht zuzuhören. Da haben wir keine Zeit, sind wir im Stress, sind abgelenkt. Oder das Wort trifft einfach nicht die Situation. Dann klagen Menschen manchmal und dann passt vielleicht ein ganz anderes Wort Gottes. Wenn aber das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt, dann erklingt ein Ja zur Freiheit aus vielen Kehlen. Dann werden Menschen aufgerichtet und trauen sich selbst etwas zu. Dann beginnt die neue Zeit, das Reich Gottes, in dem die Liebe regiert und Barmherzigkeit wirkt. Für mich ist die Kirchentagsbewegung so etwas, ein fruchtbares Land, eine Laienbewegung nach dem Ende der Nazizeit, und die Kirchentagsbewegung begann in Hannover. Sie wurde ins Leben gerufen, weil die Kirche sich nie wieder von einer Diktatur verführen lassen sollte, zum Mitmachen und zum feigen Wegsehen bei Deportationen und Morden, Verfolgungen und Zerstörungen. Der Vorläufer des Kirchentages war im Jahr 1949 initiiert von Reinhold von Tadden, das war die Evangelische Woche. In der Folge fanden bis Mitte der 50er Jahre jährlich regelmäßige Treffen statt und ab 1959 alle 2 Jahre. Laienbewegung bedeutet, der Kirchentag sah sich ganz bewusst als Gegenüber zur Amtskirche und betonte die Gemeinschaft aller Christinnen und Christen und sehr früh auch die Gemeinschaft und den Dialog mit anderen Religionen. Auch die Frage der Einheit war dem Kirchentag immer ein wichtiges Anliegen. Viele Vertreter der DDR-Kirchen kamen, hatten die Erlaubnis, zu Kirchentagen zu reisen. Und in der DDR fanden weiter auch Kirchentage statt. Unter Kirchentagspräsident Richard von Weizsäcker dominierten seit den 60er Jahren später politische Themen und auch die Unruhen der Studentenproteste. 1971 wurde kein Kirchentag gefeiert, weil die Kirchentagsbewegung und die Pietisten, Pietistinnen, die ganz frommen Vertreter in unserer Kirche, nicht mehr übereinkamen, wie Kirchentag gefeiert werden sollte. Mein erster Kirchentag war 1973 in Düsseldorf. Ich war dort mit einer Gruppe der evangelischen Schüler und Schülerinnen Arbeit und wir waren verantwortlich für Jugendliche aus Südafrika. Damals war es dort noch Apartheid. Und wir sollten mit diesen Jugendlichen, teils übersetzen, teils sie begleiten, den Kirchentag besuchen. Der Kirchentag war damals von der Menge her noch längst nicht an den 100.000 Teilnehmenden. Aber es war für mich sehr bewegend, was ich dort erlebt habe. Viele, viele, viele junge Menschen, die man sonst auch zu jener Zeit nicht unbedingt in der Kirche fand, in der ich sonst war. Viele politische Themen, politisches Nachtgebet mit Dorothee Sölle und dann die weltweiten ökumenischen Kontakte. Ich bin sicher, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich nicht Theologie studiert. Denn das war eine Weite, die sich mir erschloss, die ich vorher so nicht kannte. 2003 war dann der erste ökumenische Kirchentag, 2010 der zweite. Und Sie wissen, das Hauptproblem ist das Thema Abendmahl. Nun der dritte ökumenische Kirchentag, digital. Schaut hin ist das Motto, die Bibelgeschichte dazu ist die Speisung der 5000. Es geht um Gerechtigkeit, um Finanzen, Finanzwelt in Frankfurt. Es geht um ökologische Themen und die Themen, wie wir Verantwortung als Kirche für Demokratie übernehmen in Deutschland, weltweit und für die Ökumene. Die Kirchentagsbewegung ist mittlerweile sehr professionell geworden und sehr viel breiter aufgestellt. Es gibt Zentren für Kinder und Jugendliche, für Familien. Es gibt viele Orte, wo mitgemacht werden kann, was in den ersten Anfängen nicht war. Und der Kirchentag ist, würde ich sagen, Nahrung für alle, die dahin fahren und bestärkt, um anschließend in den Gemeinden tätig zu sein. Ich bin sicher, so kreativ wie die Aktiven, die Gruppen, die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen sind, wird auch der digitale Kirchentag ein Erlebnis werden. Schaut hin, so wie hört hin, aus unserem Bibeltext. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns fruchtbares Land sein, so gut wir es können. Und der erste Schritt dazu ist das Hören, das Zuhören und das Hinschauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Bitte ich dich, Jörn Hilfrich, in die Mitte. So schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Römer im 12. Kapitel. Wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Lieber Jörn Hilfrich, ich danke dir, dass du schon so lange im Kirchenvorstand aktiv bist und nun auch das Amt bereit wärst, wieder als mitstimmender Kirchenvorsteher auszuüben. Willst du das Amt als Kirchenvorsteher in dieser Gemeinde führen, gemäß dem Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist? Und bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen für den Gottesdienst, für die diakonischen und missionarischen Aufgaben, sowie für Lehre, Leben und Ordnung der Kirche? So antworte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Lasst uns beten. Gott, barmherziger Vater, wir danken dir, dass du Menschen bereit machst zum Dienst in deiner Kirche. Hilf unserem Kirchenvorsteher Jörn Hilfrich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Gib ihm Freude in seinem Amt. Bewahre ihn vor Entmutigung. Segne ihn in seiner Arbeit und halte ihn mit uns allen verbunden im Dienst der Liebe und im Lob deines Namens. Amen. Gott segne und behüte dich in deinem Amt. Gott sei mit dir auf allen deinen Wegen. Gott gebe dir Trost und Zuversicht. So segne dich der dreieinige Gott. Amen. Moment, geht noch ein bisschen weiter. Euch aber, liebe Gemeinde, bitte ich, achtet ihr den Dienst eures Kirchenvorstehers und auch all der anderen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, damit sie ihr Amt mit Freude führen und nicht müde werden. Und nun bitte ich, damit wir in unserer heute relativ übersichtlichen Gemeinde, einen kleinen Moment noch hören, mal sehen, wer eigentlich alles von den Kirchenvorstehern hier ist, dass ihr bitte alle einmal aufsteht. Herzlichen Dank. Und Jörn Hilfrich hat noch einen Applaus verdient. Und du bekommst noch, da du das Lektionar ja schon hast, bekommst du jetzt was Geistliches. Bitte schön, herzlichen Glückwunsch.
Wir danken für die Kollekten des letzten Sonntages. Die Kollektenergebnisse werden wir Ihnen am 21. Februar bekannt geben. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Hospiz- und Palliativarbeit in der Landeskirche. Ehrenamtlich Engagierte in der Hospizarbeit begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie lassen die Sterbenden spüren, dass sie nicht allein sind mit ihren Ängsten und Befürchtungen. Sie bleiben an ihrer Seite. Sie sind da, aufmerksam und einfühlsam. Für diese Aufgabe bedarf es der Vorbereitung und Begleitung. Dafür soll diese Kollekte verwandt werden. Gott segne Gebende und jene, die die Gabe empfangen. Es gibt noch drei besondere Hinweise. Zum einen, die nächste Kirchenvorstandssitzung per Zoom findet am 25.03.2021 statt. Dann möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Aktion unseres Bundespräsidenten Licht in das Fenster eine sehr unterstützenswerte Aktion ist, in der wir alle zeigen können, dass wir derer gedenken, die an der schrecklichen Krankheit Corona gestorben sind. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Marktkirche ab heute Abend um 18 Uhr für voraussichtlich 7 Tage lang als Übernachtungsmöglichkeit für obdachlose Menschen geöffnet sein wird. Es ist eine Kooperation zwischen Stadt Hannover und Marktkirchengemeinde. Und stellvertretend für die Marktkirchengemeinde möchte ich Hanna Kreisel-Liebermann dafür danken, für die vorbereitende Arbeit, die nicht unerheblich war. Aber auch all denen danken, die sich ehrenamtlich an der Aktion beteiligen. Der Spruch der Woche möge Sie begleiten. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.
Lasst uns Fürbitte halten und dazu bitte aufstehen. Gott, wir gedenken zweier Verstorbenen aus unserer Gemeinde. Am 27. Dezember ist Elke Möller, die im Pastoralsoziologischen Institut der Landeskirche lange gearbeitet hat, im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie lebte zuletzt im Wohnheim St. Ägidien. Die Trauerfeier findet am 8. Februar in der Nazarethkirche statt, mit anschließender Beisetzung im Kolumbarium. Am 3. Februar verstarb Renate Emmendörfer im Alter von 91 Jahren. Zuletzt lebte sie im St. Nikolai-Stift in der Bödecker Straße. Gott, wir bitten dich, nimm Elke Möller und Renate Emmendörfer auf in dein Reich. Tröste die Trauernden und stärke sie. Amen. Ewiger Gott, mach uns zu gutem Land, damit wir mit deinem Wort diese Welt besser machen. Gib den Einflussreichen wache Ohren, damit sie dein Wort hören und dem Frieden dienen. Gib den Mächtigen gute Herzen, damit sie dein Wort tun und die Last der Schwachen mittragen. Gib den Klugen barmherzige Hände, damit sie deine Liebe weitergeben und die Kranken heilen. Ewiger Gott, mach uns zu einem guten Land. 100-fache Frucht lass wachsen, damit wir einander beistehen, damit weltweit alle Menschen, Arme und Reiche, geimpft werden gegen Corona, Covid-19, damit die Kinder und Jugendlichen gefördert werden, damit die Trauernden getröstet werden, damit die Sterbenden geborgen sind, damit die Verzweifelten aufatmen, damit die Geschlagenen freikommen, damit die Menschen, die unter Willkür und Gewalt leiden, in Myanmar, in Weißrussland, China, in Syrien und anderen Ländern ihre Hoffnung nicht verlieren. 100-fache Frucht lass wachsen, damit unsere Kinder und Kindeskinder eine gute Zukunft haben. Ewiger Gott, mach uns zu gutem Land durch Jesus Christus. Ihn wollen wir hören. Ihm vertrauen wir, heute und alle Tage. Amen. Lasst uns beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich fand den musikalischen Part heute so großartig, dass ich toll finde, wenn wir noch einmal applaudieren. Und nun geht in diesen Tag und in diese Woche mit dem Segen Gottes. Gott segne und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.